Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in unserem Gesundheitsfernsehen. Wir reden heute ein bisschen über Absurdigkeiten innerhalb der Gesundheitspolitiken, angefangen von Vitamin A, gehen wir rüber zu D3, Zink und Omega und. Und Sie werden staunen, wie die unterschiedlichen Gesetzgeberkeiten da sich so präsentieren und mit was für absurden Ideen die Menschen manchmal so daherkommen. Nach dem Intro legen wir los, bis gleich. Ja, und da sind wir wieder und ich darf diesen Spaß heute mit dem Dr. Med. Volker Schmiedl durchgehen. Lieber Volker, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Ich meine, ich fange jetzt mal an mit dem ersten Thema. Das hat mich ja eigentlich schon ein bisschen geärgert. Ich habe immer so schön mein D3 genommen, 5000 Einheiten Dosierungen. Ich sage jetzt die Marke nicht, aber es war cool. Immer mit Vitamin A vermischt, als Trägermaterial, damit es mein Körper aufnehmen kann. Zack, gibt es nicht mehr. Verboten. Schweizer dürfen kein Vitamin A mehr haben. Wieso? Was ist passiert?
Ja, das Vitamin A, das ist einfach hochgefährlich. Ja, man hat Angst davor, weil es tatsächlich eine teratogene Wirkung haben kann. Das heißt, bei Schwangeren könnte es theoretisch Missbildungen verursachen, allerdings erst bei einer Dosis ab 10.000. Ich hatte dasselbe Problem, wo das noch zugelassen war. In der Schweiz, also wo da sich noch keiner Sorgen drum gemacht hat, hatte ich mal eine Schwangere, da habe ich auch das gleiche Vitamin D Präparat gegeben und bei der nächsten Untersuchung kam sie zu mir und war furchtbar erbost und sagte, wollen Sie, dass mein Kind missgebildet wird? Sie haben einem Vitamin D verschrieben, wo Vitamin A drin ist, das ist hochgefährlich. Dann habe ich versucht, sie zu beruhigen, habe gesagt, liebe Frau, in dem Vitamin Präparat sind 400 Einheiten Vitamin A drin. Die Ernährungsgesellschaften empfehlen aber, wir sollen in der Nahrung 3000 haben. Die achtfache Menge. Und ab 10.000 wird es wirklich gefährlich. Das heißt, Sie müssten da 25 Tropfen davon nehmen. Aber da kämen Sie auch in eine Vitamin D-Überdosierung damit. Also das würde ich Ihnen nicht anraten. Diese Dosis ist absolut ungefährlich. Ja, also die arme Frau war von ihrer Gynäkologin so ängstlich gemacht worden.
Das gibt's ja nicht.
Und der Staat macht das jetzt ganz genauso.
Aber es ist so wenig wo drin.
Und es ist nur
wir Schweizer dürfen dieses wenige nicht mehr nutzen im Zusammenhang jetzt mit den D3-Tropfen, oder?
Es ist nicht nachzuvollziehen, weil, wie gesagt, 3000 brauchen wir ja. Wir brauchen 3000 Einheiten Vitamin D zum Leben, sagen die Ernährungsgesellschaften. Aber diese 400, die sind zu viel. So, und jetzt sind wir hier in der Schweiz.
Aber nur der Schweizer, gell? Der Deutsche darf das
der
schon
Deutsche
nehmen.
Der Deutsche darf das, ja.
Der Deutsche ist auch ein harter Mensch, genau, oder? Der kriegt das hin.
So, jetzt sind wir hier in der Schweiz und ich habe mir den Spaß gemacht. Alle tierischen Lebensmittel enthalten ja Vitamin A. Je fetter, desto mehr. Und wo ist wirklich Vitamin A drin? Im Schweizer Käse. Ich habe mal geguckt, wie viel Vitamin A ist da drin und wie viel Emmentaler oder Greizer Käse bräuchte ich denn, um auf diese 400 Einheiten zu kommen. Und es ist ein Käsewürfel mit einer Kantenlänge von 2 Zentimeter.
Nein.
Wenn ich so einen kleinen Käsewürfel esse, habe ich bereits meine 400 Einheiten.
Ach, das muss man verbieten.
Also,
das geht gar nicht.
Die Schweizer dürfen keinen Schweizer Käse, und also Käsefondue, ein ganzes Käsefondue. Also
und
Missbildung ohne Ende. Ja. Nee, aber also wir sehen an dem Beispiel, wie absurd das einfach
aber
ist.
Aber wer hat denn das entschieden? Also, zack, bumm, aus, fertig, Schweizer dürfen das nicht mehr.
Ja, irgendwelche, ich sage jetzt mal, akademischen Sesselpupser, die da, ich weiß nicht, irgendwelche Studien gelesen haben, aber ich wüsste auch gerne mal, welche Studien das sind. Ja, auf jeden Fall, sie gefährden damit die Gesundheit mehr. Zum Beispiel auch der Vegetarier und der Veganer, weil die müssen Vitamin A haben. Viele denken, ja, ich habe Beta-Carotin, ich habe die Vorstufe von Vitamin A. Und ja, das ist auch richtig so, Beta-Carotin kann in Vitamin A umgewandelt werden, aber steht in jedem Lehrbuch so. Aber wir wissen heute, die Umwandlungsrate ist nicht so hoch, wie wir das früher gedacht haben. Es wird gar nicht so viel umgewandelt. Und es gibt auch sogenannte genetische Polymorphismen. Also es gibt einzelne Leute, das können bis zu 5% in der Bevölkerung sein, die haben nicht die Genausstattung, dass sie Beta-Carotin gut in Vitamin A umwandeln können. Das heißt, Vegetariern oder Veganern sollte man unbedingt mal raten, irgendwann mal den Vitamin-A-Spiegel auch zu messen. Und wenn der niedrig ist, dann sollten Sie auch Vitamin-A nehmen. Und das können und dürfen Sie dann auch nehmen, weil das Vitamin-A wird synthetisch hergestellt. Das wird nicht vom Tier gewonnen. Mhm. Im Gegensatz zum Vitamin-D. Also jetzt ein ganz strenger Veganer dürfte kein Vitamin-D nehmen. Weißt du, woher das Vitamin-D kommt?
Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. KI-Sana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen.
Ich wusste es, Schafsfett oder?
Ja, ganz genau. Also alle unsere Firmen in Deutschland, Schweiz und so weiter bekommen das Vitamin D alle aus einer einzigen Quelle, nämlich aus dem Wollfett neuseeländischer Schafe. Also es ist nicht vegan.
Weißt du, das weiß doch keiner. Und ich kenne ja viele Veganer oder Vegetarier, die so einen Idealismus leben und sagen, wie heilig und alles, oder? Aber sowas wissen sie ja gar nicht und nehmen es auch. Man muss ja nicht immer päpstlich sein.
Oh Gott, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein. Jetzt lassen die alle ihr Vitamin D.
Ja, ich glaube schon. Aber D3 ist vielleicht auch ein gutes Schlüsselwort. Du hast vorhin gesagt, die Schweizer Sesselfurzer. Also, die sind aber auch Helden. Die haben nämlich in der Schweiz den D3-Pegel von 800 auf 2500, glaube ich, erhöht.
2800.
Wir sind auch Männer. Ja. Wir können das auch aushalten.
Ja, habe ich mich auch sehr gefreut.
Und ihr Deutschen nur 800.
800, ich weiß. Also erstmal gut, dass es angehoben worden ist von 800 auf 2800 als Nahrungsergänzung. Geht ja zumindest ein Schritt in meine richtige Richtung. Ich bin ja für 5000, ich bin ja da noch für die doppelte Dosis davon.
Apropos 5000, sagst du, ich habe mal so eine Faustregel gehört, pro 10 Kilo Körpergewicht 1000.
Ja, kann man auch nehmen, man kommt damit nicht in die Überdosierung. Also ich bin ja großer Freund der Messung, ich messe ja immer gern vorher, nach 3 Monaten Therapie nochmal. Und ein normaler Mensch mit 70 Kilogramm kommt mit 5000 schon in den guten Bereich.
Gut. Ja. Geht drauf oder ist es eine Erhaltung?
Sowohl als auch. Also wenn ich jetzt heute anfangen würde, 5000 zu nehmen und habe vorher nichts genommen, dann würde mein Spiegel ganz langsam ansteigen und die Kurve wird immer flacher und nach 3 Monaten habe ich ein Steady State. Und wenn ich diese Dosis weiternehme, geht es nicht immer weiter hoch, sondern es bleibt einfach auf diesem Pegel.
Okay.
Lasse ich es dann weg, habe ich auch häufig erlebt, Leute haben dann messen lassen, ach, der Spiegel ist ja gut, dann lasse ich es weg. Nach 3 Monaten ist wieder genauso unten wie vorher.
Gut.
Ja. Also das war mal ein guter Zug der Schweizer Behörden, das anzuheben. Aber am selben Tag haben sie gleichzeitig Zink, die Zufuhrempfehlung für Zink, runtergefahren. Die war, glaube ich, vorher bei 14 Milligramm am Tag. Und da gab es eben auch viele Präparate, die enthielten dann genau diese 14 Milligramm. Und bei 14 Milligramm, da kann auch nichts passieren. Also ein paar Prozent der Bevölkerung reagiert auf Übelkeit. Das kann tatsächlich passieren. Ist aber die einzige Nebenwirkung, die ich jemals so unter Zink beobachtet habe. Und auch wenn man 2 oder 3 Mal eine Zeit lang nehmen würde, vielleicht während eines akuten Infektes, da gehe ich mit der Dosis viel, viel höher. Da gibt es keine Nebenwirkung. Warum die Schweizer dann von 14 auf 5,3 auch noch so eine komische Zahl, ja, nicht 5, nicht 6, 5,3, also wo es die wissenschaftliche Begründung dafür gibt, auf diese Zahl zu gehen, also da würden mich die Studien mal interessieren, die diese, ich sag's nochmal, Sesselpupser, Theoretiker, die von praktischer Therapie keine Ahnung haben, ja, dahin gekommen sind. Und ich habe ja Zink oft gemessen, also nicht jeder hat einen Zinkmangel, aber doch erstaunlich viele. Und die kommen dann mit 5,3 Milligramm, kommen die nicht in ihre ordentlichen Bereiche, die müssen viel, viel mehr haben. Und jetzt habe ich es mir mit dem Käse auch mal gemacht. Wo ist denn viel Zink drin? Weißt du, was das zinkreichste Lebensmittel ist?
Nein, keine Ahnung.
Die Auster.
Ach.
Also jeden Tag eine Auster, da hat man eine richtig gute Zinkversorgung. Okay, ich mag die Auster auch nicht.
Nein,
ich mag sie nicht. Ja, viele wahrscheinlich auch nicht. Aber es gibt ja auch hier in der Schweiz gibt es ja auch Orte, wo, glaube ich, recht viel Austern gegessen werden. Ja, zum Beispiel Davos, wo die Schönen und Reichen sind. Und die tun mir jetzt richtig leid. Ja, weil ich habe mal ausgerechnet, wie viel Zink in einer Auster drin ist. Das sind so etwa 10 Milligramm. Das heißt, die dürfen am Tag nur noch eine halbe Auster essen. Also die armen, nur noch eine halbe Auster.
Nein, 53% der Austern.
Ja, da streiten wir uns jetzt nicht. Die dürfen auch jeden zweiten Tag dürfen die ganze Auster nehmen. Aber mehr auf gar keinen Fall. Also mal so 6 Austern auf einmal und 2 Gläser Sekt dazu. Also das geht überhaupt nicht. Ja, tun mir richtig, richtig leid.
Ist schon erstaunlich, aber das ist wieder so total reduktionistisch gedacht. Dass der Mensch einfach, jeder ist genau gleich. Aber nochmals genau, der Deutsche darf aber mehr Zink.
Der Deutsche darf nach wie vor 14 oder 15 Milligramm.
Ja. Dann ist also 2-1 für Deutschland jetzt gerade in unserem Fight.
Ja, aber noch was, es gibt sogar noch was. Omega-3 gab es, als ich 2015 in die Schweiz gekommen bin, auch eine Zufuhrbeschränkung. Da durfte man maximal 0,5 Gramm EPA-DHA am Tag nehmen.
Ab welchem Jahr war das?
Das war 2015, da gab es diese Regelung. Ach. Und dann, ich glaube, 2 oder 3 Jahre später wurde es angehoben, ich glaube, auf 1,5 Gramm. Immerhin. Das ist schon fast ein Esslöffel Fischöl. Und ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren wurde es auch angehoben, sogar auf ganze 5 Gramm. Das sind 2,5 Esslöffel Fischöl.
Ja, das ist therapeutisch, ja.
Oder 2,5 Teelöffel Algenöl.
Ja.
Also das setzt sich bei den meisten nicht ein.
Ja.
Die meisten kommen, wenn sie in den therapeutischen Bereich kommen wollen, von einem Omega-3-Index von 8-11%, brauchen einen Esslöffel Fischöl oder einen Teelöffel Algenöl. Wenn jemand gar kein Fisch isst oder deutlich übergewichtig ist, dann braucht er auch mal 1,5 oder sogar mal 2. Also 2,5, das habe ich doch, es gab mal eine Patientin, der habe ich sogar mal 3 Esslöffel gegeben. Die hat aber furchtbar schlechte Werte gehabt und sie wog 132 Kilogramm. Die brauchte 3. Ansonsten müssen wir niemals an diese Grenze dran gehen. Aber das finde ich auch lustig, dass die Schweiz da innerhalb von 10 Jahren die Dosis auf das Zehnfache, also die erlaubte Dosis, die ungefährliche Dosis auf das Zehnfache angehoben haben. Also
Erstaunlich. Kann
die Empfehlung vor 10 Jahren nur Quatsch gewesen sein. Ich glaube, der Schweizer hat sich physiologisch in der Zeit nicht so verändert, dass er da jetzt mehr Omega-3 vertragen kann. Und vor 10 Jahren hat er 1 Gramm überhaupt noch nicht vertragen.
Deutschland? Wie sieht's da aus mit der Omega-3?
Deutschland gibt's eine Zufuhrempfehlung von einem halben Gramm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine obere Normgrenze gibt. Da bin ich jetzt sogar überfragt. Kann ich gar nicht genau sagen.
Wem gebe ich jetzt diesen Treffer, oder?
Sagen wir mal die Schweiz.
2-2?
Ja.
Es ist erstaunlich, hä? Es ist wirklich erstaunlich. Also ich nehme schon relativ viel Omega-3, weil mir war es wichtig, eigentlich das zu erreichen, was mir der Clemens von Jacqui hier immer erzählt hatte. Man sollte so 9-11% Werte im Blut anstreben.
8-11% der Index.
Genau. Ich habe es versucht, mich auf 11 zu fokussieren. Musste ja relativ viel nehmen, um dorthin zu kommen. Und man merkt es aber auch. Ich kann mir heute viele Dinge merken, die ich nicht konnte.
Ja. Toll.
Ja. Und hätte ich das in der Schule schon können, ich sage, dann wäre ich nicht in der hintersten Reihe gesessen. Es ist so peinlich. Tatsächlich. Ich meine, man kann mal was sagen, ich kann es heute merken, aber null Chance gehabt, oder? Dieses Omega-3 ist ein Wunder.
Ja. Also, es müssen halt auch die Eltern und die Lehrer müssen das wissen. Also, nicht nur, dass Gedächtnis und Konzentration besser wird. Das wäre auch der Gamechanger bei ADHS, ja. Mhm. ADHS ist keine Ritalin-Mangelkrankheit, ist eine Omega-3-Mangelkrankheit. Das muss man ganz klar so sagen.
Ich würde vielleicht noch sagen, was ich gerade im Ohr habe. Der Professor Schubert hat mir mal gesagt, im Namen steht ja schon die Diagnose. Aufmerksamkeitsdefizit. Syndrom. Also es hat ja seine Ursachen, warum ein Kind so hyperaktiv ist, weil es ein Defizit hat. Also fand ich jetzt auch ein interessanter Hinweis, dass diese Kinder ja eigentlich nur nach außen wirken, weil sie ihnen was fehlt. Von dem her.
Ja, jetzt haben wir mit Vitamin D angefangen und sind über Zink zum Omega-3.
Genau, jetzt ist 2-2. Gehen wir ins Magnesium rein. Das ist vielleicht auch etwas, was die Menschen noch brauchen könnten, oder?
Ja, zumal es ja sehr gute Synergismen gibt zwischen Magnesium und Vitamin D. Vitamin D brauchen wir auch für die Magnesiumaufnahme. Alle denken Kalziumaufnahme, aber Magnesiumaufnahme ist auch wichtig. Und Magnesium fördert die Umwandlung von der Vorstufe Vitamin D in das aktive Vitamin D. Also beide bedingen sich gegenseitig. Das sind wirklich wunderbare Synergismuspartner. Und jetzt kommt noch, übrigens da sind, glaube ich, die Zufuhrempfehlungen sind ziemlich gleich. So 300 bis 400 Milligramm am Tag bräuchten wir.
Haben wir die eigentlich durchs normale Essen? Oder muss man das heute im Fokus haben?
Also kann man schon kriegen. Magnesium ist vor allen Dingen in allem Grünen drin. Grün ist ja Chlorophyll und das Zentralatom vom Chlorophyll ist das Magnesium. Also wer sich viel Grün ernährt, hat automatisch viel Magnesium. Kakao, jetzt mal was Schönes. Kakao hat auch viel Magnesium, also die gute Schweizer Schoki. Also es sollte aber die dunkle dann sein natürlich. Da hat man auch schon eine ganz gute Magnesiumversorgung. Hülsenfrüchte haben noch viel und Nüsse. Und manche Mineralwässer. Also es gibt sehr mineralarme Mineralwässer, aber es gibt auch Mineralwässer, da ist allein in einem Liter teilweise weit über 100 Milligramm drin. Also man kann es mit der Nahrung schon recht leicht kriegen. Aber im Zweifel, also wenn ich Symptome habe, wenn ich Wadenkrämpfe habe oder zu Muskelverspannung neige, zu Herzrhythmusstörungen neige, Verstopfung habe, lieber mal ein bisschen mehr Magnesium drauf, als zu wenig. Ja. Also mit Magnesium kann man nichts falsch machen, außer wenn man zu viel nimmt. Dann kriegt man die typische Magnesium-Nebenwirkung der Überdosierung. Du kennst sie?
Dünnpfiff. Ja, logisch.
Rauscht logisch. Einfach durch, ja?
Ja, ja.
Dann weiß ich, oh, ich muss die Dosis jetzt langsam reduzieren, ja?
Genau.
Also ansonsten kann da praktisch nichts passieren.
Ich war gerade gedanklich ein bisschen abgeschweift. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, wo du das Wort Überdosierung genommen hast. Ich hatte auch mal eine Überdosierung genommen. Weil, und zwar bei Vitamin C.
Mhm. Ja.
Ich hätte das nicht gedacht. Ich bin eines Morgens aufgestanden und hatte hier eigentlich beim Darm so schön in der Schleife rote Ausschläge.
Ach ja.
Und unter dem Arm. Und dann hat mir mal jemand gesagt, ja, also man kann es auch übertreiben mit Vitamin C. Und da gäbe es auch eine Studie, dass man wirklich, wenn man zu hoch isst, dass es natürlich dann auch eine Wirkung hat. Ich war, glaube ich, bei 3 Gramm.
Vitamin C. Okay, also von der Haut, da habe ich nur nie was beobachtet, das wäre jetzt völlig neu für mich, aber wenn ich jetzt sehr hohe Dosen, also 5 Gramm, 10 Gramm Vitamin C nehme, passiert im Prinzip dasselbe wie bei dem Magnesium. Ich kann 100 Milligramm Vitamin C, das nehme ich praktisch zu 100% auf, was ja so die empfohlene Tagesdosis ist. Wenn ich jetzt 1 Gramm auf einmal nehme, dann nehme ich viel weniger aus, sagen wir mal so mutmaßlich Größenordnung 50%. Nehme ich jetzt aber 10 Gramm auf einmal, dann nehme ich vielleicht nur 10% davon aus. Mhm. Also die absolute Menge an Vitamin C steigt mit der Dosis schon weiter an, wenn auch immer flacher. Aber die relative Dosis, die geht deutlich runter. Und wenn ich eben 10 Gramm nehme und nur 1 Gramm werden aufgenommen und 9 Gramm rauschen durch, dann habe ich quasi dasselbe wie bei dem Magnesium oder wie bei einem salinischen Abführmittel, also Glaubersalz. Ja, oder Bittersalz, das wird nicht aufgenommen, rauscht einfach durch, zieht Wasser mit sich und dann kriege ich eben Dünnpfiff, ja. Also deshalb auch Vitamin C, wenn man in den Grammbereich kommt, lieber auf mehrere kleine Dosen verteilen, dann habe ich weniger Probleme mit dem Darm. Und die Halbwertszeit von Vitamin C liegt ja nur etwa bei 4 Stunden. Das heißt, ich habe dann auch sehr gleichmäßigere Wirkspiegel. Wenn ich wirklich hohe Dosen nehme, 2 bis 3 Mal am Tag nehmen, dann kommt das viel, viel besser an.
Ja gut, ich bin heute ein bisschen vorsichtig geworden mit irgendwas einnehmen, weil ich habe gelernt, irgendwie die Regulationsmedizin oder die Naturmedizin arbeitet mit sanften Impulsen und nicht immer mit hohen Dosierungen und Druck und Angst, sondern eben sanft, gibt dem Körper die Chance zur Selbstregulation, er weiß schon, was das Beste ist. Und von dem her bin ich ein bisschen zurückhaltend geworden mit allen Experimenten an mir. Aber du experimentierst ja auch bei dir, gell?
Ja, bei mir selber natürlich immer. Aber wie gesagt, bei einigen Stoffen sollte man einfach mal den Spiegel gemessen haben.
Ja. Ja.
Nicht jeder muss einen Vitamin-A-Spiegel gemessen haben, aber Veganer, Vegetarier schon mal.
Ja.
Vitamin-D-Spiegel sollte jeder mal im Herbst gemessen haben, ob er gut in den Winter reinkommt. Magnesium, Vitamin C, das sind Dinge, die würde ich nicht messen. Die würde ich einfach Pi mal Daumen geben. Da kann man eigentlich nichts
mehr falsch machen. Hast du unterschiedlich gesehen beim Messen, ob du Kapillarblut nimmst oder aus den Venen? Beim Messen von D3 oder von Omega-3?
Nee, die sind eigentlich ziemlich identisch. Da gibt es keinen großen. Das kann man kapillär und venös machen.
Mhm.
Ja. Man kann leider noch nicht alles kapillär machen. Man kann schon eine ganze Menge kapillär machen, aber eben noch nicht alles.
Mhm. K2, gibt es da Unterschiede? Brauchen wir das jetzt, D3 mit K2? Brauchen wir es nicht?
Ja, ja und nein. Also erstmal, Vitamin D und K2 sind wahnsinnig gute Synergismuspartner beim Knochen. Also gibt es ganz klare Studien. Vitamin D alleine ist für den Knochen gut, K2 ist für den Knochen alleine auch gut. Aber beides in Kombination schützt noch mehr vor Frakturen als eines alleine. Da sind die Synergismen knallhart bewiesen worden. Mhm. Bei allem anderen ist die Datenlage ziemlich dünn. Ja, also es wird immer gesagt, ja, Vitamin D wird ohne K2 gar nicht gut aufgenommen oder verstoffwechselt, oder bei hohen Dosen haben wir mit K2 weniger Nebenwirkungen. Für diese Aussagen gibt es nicht den Hauch eines wissenschaftlichen Beweises. Mhm. Ja, es wird dann immer gesagt, ja, aber K2 ist ja auch bei Atherosklerose gut. Könnte sein, es gibt sogenannte Surrogatparameterstudien, also wo man bestimmte Biomarker gemessen hat, zum Beispiel Gefäßsteifigkeit. Also unter K2 haben wir eine geringere Gefäßsteifigkeit, was auch ein Marker für Atherosklerose ist. Aber die harten Endpunkte, habe ich weniger Herzinfarkte, weniger Stents, weniger Schlaganfälle unter K2, gibt es keinen Beweis dafür. Da fehlen noch komplett die Studien. Es kann so sein, dass sich das gut ergänzt. Kann auch sein, dass nichts rauskommt. Das wissen wir nicht.
Also im Zweifelsfall einfach nehmen. Also wenn man einen D3 Bepra kauft mit K2, oder?
Ich habe auch nichts dagegen, wenn man es nehmen würde. Ja, man richtet praktisch keinen Schaden damit an. Mhm. Aber wie gesagt, in vielen Fällen müsste es gar nicht sein. Mhm. Wie gesagt, außer Osteoporose. Und wer es ganz genau wissen möchte, kann es auch hier natürlich mal messen. Ich würde allerdings nicht K2 messen. Das kann man zwar messen, sondern ich würde UCOC messen. Oje, was ist das jetzt?
Das ist Osteoporose was?
Ja, hat mit Osteoporose zu tun. Das ist das uncarboxylierte Osteokalzin. Oje. Mhm. Also das Osteokalzin, das hilft, Kalzium in den Knochen einzubauen. Mhm. Uncarboxyliertes oder leichter zu sagen UCOC. Das UCOC ist die Vorstufe. Und K2 macht es quasi scharf, verwandelt es in das eigentlich hormonell wirksame Osteokalzin. Wenn ich also einen K2-Mangel habe, dann staut sich quasi die Vorstufe OCOC, und hohe Spiegel sind quasi mit einem niedrigen K2-Spiegel verwandelt. Also wenn das im Mangel sein sollte, beziehungsweise OCOC zu hoch ist, dann ist das eine Legitimation, auf jeden Fall Vitamin K2 zu geben.
In unserem Weit, Deutschland, Schweiz, wie sieht's da aus jetzt mit K2?
Also K2 gibt's gar keine Empfehlung.
Also gut, bleiben wir beim Unentschieden 2-2. Ja. Gut, wir müssen schon noch einen Sieger heute küren, der härtere Typ ist.
Nein, ich wüsste jetzt gar nicht noch andere Nährstoffe, wo es jetzt da irgendwo...
Selen? Das ist auch so ein Thema, wo ich immer wieder mit dir gehabt habe. Da weißt du so viel. Gibt's da Unterschiede, Deutschland, Schweiz?
Also da ich kann jetzt nicht sagen, was die Höchstmenge in der Nahrungsmittelverordnung ist. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Müssen wir in der Literatur dann nochmal nachgucken.
Für mich ist es immer wieder sehr satirisch, weißt du? Ich kann immer wieder sagen, oh, bitte passt auf, liebe deutschen Zuschauer, das, was ich jetzt gerade sage, ist nur für die Schweizer Ohren, weil das sind die härteren. Mhm. Und bei anderen Dingen muss ich es wieder umgekehrt sagen, Schweizer, bitte weghören. Das darf nur der Deutsche hören, weil er einfach da mehr verträgt. Und ich finde das irgendwie spaßig, einfach um aufzuzeigen, wie unsinnig das alles ist.
Aber mir fällt noch was anderes an. Der Amerikaner, also der verträgt ja gar nichts. Also nur beim Vitamin C, der darf beim Vitamin C nicht mehr als 60 Milligramm am Tag nehmen.
Milligramm.
60 Milligramm.
Also nicht Gramm. Milligramm.
Milligramm. Das ist die empfohlene Nahrungsmenge.
Der darf für Hormone schlucken, jede Menge, was er will.
Ja. Der hat DHEA und Testosteron, Progesteron, gibt's ja alles im Supermarkt. Mhm. Das darf er dann wieder. Aber 60 Milligramm Vitamin C, das ist die Höchstgrenze.
Ich glaube, wenn wir noch einen weiteren Parameter hinbeiziehen, dann wird der Deutsche ganz klar gewinnen. Wenn ich mir sehe, wie gut er eigentlich mit genmanipulierten Lebensmitteln umgehen kann, was in der Schweiz viel, viel weniger zugelassen ist als in Deutschland, wo sehr vieles lebensmittelmäßig aus dieser Quelle kommt, muss ich sagen, das verträgt der Deutsche schon viel besser als wir Schweizer.
Okay, da bin ich überfragt, welche Lebensmittel sind das?
Oh, da massenweise, was in der Schweiz gar nicht zugelassen ist, was in Deutschland zugelassen ist. Aber es ändert sich leider. Wir haben nämlich eine neue Bestimmung in der Schweiz. Wir sollten die ganzen Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittelrechte aus der EU übernehmen in die Schweiz. Mhm. Ja. Und das weiß das Schweizer Volk gar nicht. Man will tatsächlich sich das einfach machen, dass es nicht mehr so kompliziert ist, dass wir Schweizer manchmal mehr dürfen, manchmal weniger dürfen, sondern dass alles aus einer Hand uns präsentiert wird. Und da ist eben das ganze genmanipulierte Lebensmittelthema, was in der Schweiz sehr restriktiv überhaupt zugelassen wird, plötzlich Tür und Toren offen und alles darf rein. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch.
Die Schweiz haben doch das Mittel der Volksbefragung.
Ja, aber das wird nicht gefragt. Problem. Es wird entschieden, es wird eingeführt. Wenn du Glück hast, sieht das irgendjemand, der versucht dann eine Petition zu machen, musst du erstmal Unterschriften sammeln, wird es eingereicht, 2 Jahre später kommt es vom Volk. Und wenn du Pech hast, kommt eine doppelte Nein-Formulierung, damit du sie Ja sagen kannst. Und dann ist jeder überfordert. Und dann kriegst du solche Abstimmungen wie, willst du sauberes Wasser in der Schweiz? Nein. Wollen wir nicht. Sicher nicht. Oder? Wir auch. Könnte ja. Nein. Also wirklich reine Satire, oder? Lieber Volker, solche Sendungen machen mir Spaß, gell?
Ja, ist doch schön. Ja, ja. Wir müssen nochmal aufs Vitamin A zurückkommen. Mhm. Damit haben wir ja begonnen. Mhm. Das Vitamin A ist ja das erste Vitamin, was überhaupt entdeckt worden ist. Die sind ja der Reihenfolge nach dem Alphabet zugeordnet worden. Ah. Und Vitamin A ist so der Nährstoff, der für mich im Moment so der Aschenputtel-Nährstoff ist. Da redet ja kaum ein Mensch drüber. Also völlig vernachlässigt, völlig vergessen und so wichtig. Ich sage immer, das Vitamin A ist unser Schleimhautvitamin und Barrierevitamin. Unsere Schleimhaut, wir kommen wieder aufs Immunsystem zurück, ist ja unsere erste Abwehrbarriere gegen Erreger. Und dafür brauchen wir Vitamin A. Und jetzt kommt's noch besser. Am Immunsystem dockt Vitamin D an ganz verschiedenen Punkten an. Interleukine, Zytokine und so weiter, Botenstoffe. Und an genau denselben Stellen wirkt Vitamin A auch im Immunsystem. Synergistisch zu Vitamin D. Also wenn wir noch mehr fürs Immunsystem tun wollen als Vitamin D und Omega-3 und Zink und Selen, noch ein Tropfen Vitamin A mit 3000 Einheiten dazu, das wäre nochmal sehr, sehr gut für das Immunsystem.
Ich erinnere mich gerade, dass meine Mutter mir immer erklärt hat, also Vitamin A sei sehr, sehr wichtig, aber ich soll es immer mit ein bisschen Fett zusammennehmen.
Ja.
Und dann war die Karotte da. Und dann musste ich irgendwie noch was Fettiges dazu essen, damit ich es aufnehmen kann. Stimmt das? Weil es gibt ja auch Volksmärchen, aber es gibt auch Volksweisheiten.
Ja, also das Vitamin A ist tatsächlich fettlöslich, genauso wie Vitamin D oder K2 oder Omega-3. Diese Nährstoffe sollten wir immer mit einer fettigen Mahlzeit nehmen. Was heißt fettige Mahlzeit? Fettige Mahlzeit heißt nochmal ein Esslöffel Fett oder Öl mit dazu. Also auch das Fischöl, auch wenn ich jetzt schon einen ganzen Esslöffel nehme, das reicht noch nicht aus. Es muss noch ein anderer mit dabei sein. Ja, und ich habe das so häufig erlebt, dass ich Leuten Vitamin D oder Omega-3 verschrieben habe. Nach 3 Monaten messe ich nach, gucke mir die Werte an und sage, Sie haben das nicht genommen, da ist nichts angestiegen. Doch, Sie haben mich so überzeugt. Ich habe das jeden Morgen genommen. Sage ich, ja, was essen Sie denn morgens? Ja, ich mache doch das Intervallfasten. Dann sage ich, das ist sehr gut. Ich halte sehr viel von Intervallfasten. Nur dann dürfen Sie aber diese fettigen Nährstoffe nicht nehmen. Sie müssen zum Mittag- oder Abendessen nehmen. Oder, ja, ich habe einen Porridge gegessen. Porridge mit Früchten. Sage ich, auch gut, sehr gesund. Aber es muss noch Fett mit dabei sein. Also wenn Sie jetzt morgen so Bratkartoffeln mit Spiegeleier essen würden, Rösti mit Spiegeleiern, ja, dann können Sie das auch nehmen. Also es muss Fett mit dabei sein und dann steigen erst die Werte richtig an. Das ist so entscheidend, weil für die Fettverdauung brauchen wir Lebergalle und Bauchspeicheldrüse. Mhm. Aber diese Organe springen überhaupt erst an, wenn eine gewisse Menge da ist. Also wie gesagt, ganz normale Fettmengen reichen da aus. Ja, Butterbrot mit Käse drauf oder Salat mit einem Esslöffel Olivenöl nochmal dazu reicht völlig aus. Aber diese Menge brauche ich, sonst werden diese fettigen Stoffe nicht gut aufgenommen.
Cool. Du weißt, dass ich hier auch manchmal da in diesem Studio auch Satire-Sendungen mache.
Ja.
Ja, mit dem Opa-Satiriker da mit dem Simon Feldhahn. Du wärst schon auch mal ein geeigneter Kandidat.
Ja, ich habe mich gewundert, weil mich noch nicht gefragt wurde.
Ja, das tut mir echt leid. Also, darf ich auf dich zukommen? Gerne. Weil das macht mir einfach so Spaß, wenn wir wirklich über die Wahrheiten so verdreht drehen dürfen. um einfach mal zu signalisieren, wie verwirrend alles ist und wie stumpfsinnig manchmal einfach Ideologien sind. Ja, also Lachen ist auch eine schöne Medizin, gell?
Ja, und das wurde uns ja in den letzten 5 Jahren auch mehr oder weniger aberzogen. Ja, auch die Komiker oder die Comedians haben mir ein bisschen gefehlt, ja, weil da gab's ja auch so viel, was man auch nochmal comedyartig aufarbeiten könnte. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine eigene Sendung. Und da waren die Comedians merkwürdigerweise ganz still gewesen, bis auf auch ganz wenige, und die haben dann ja auch sehr schnell einen auf den Deckel gekriegt. Und dann war plötzlich Schluss, dann wurde nur noch gegen Corona-Skeptiker und gegen Impfgegner, da wurde dann Satire dagegen gemacht, ja, aber nicht gegen die Maßnahmen und gegen die Politiker, die eigentlich viel mehr für Satire abgegeben hätten. Das habe ich sehr bedauert. Zumal, wenn man es vergleicht mit vor wenigen Jahrhunderten, die Könige und Fürsten hatten ja alle ihren Hofnamen.
Ja, der durfte das Einzige, die Wahrheit sagen.
Der durfte ja alles sagen. Ja, ja. Ja? Also wo ja, ja. Andere einen Kopf kürzer gemacht worden wären, der Hofnarr durfte es sagen. Und da habe ich manchmal gedacht, ja, was ist denn aus unseren modernen Hofnarren geworden? Hm. Die haben sich ja eine Selbstzensur auferlegt. Die sagen ja gar nichts mehr alles. Ja. Hm. Also vor ein paar hundert Jahren waren wir in dieser Hinsicht, Comedian, waren wir demokratischer und liberaler, als wir heute sind. Eigentlich ein Grund zum Weinen, nicht zum Lachen darüber.
Also wir hatten nie Probleme mit unserer Satire, hat sich aber auch wirklich extrem gut hinausgetragen. Also man hat viel gelacht. Aber weißt du, wir haben auch alle Maßnahmen vergöttert. Ja. Weißt du, also Dr. Med Volker Schmiedl war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten Ihnen zumindest ganz deutlich auch zeigen, dass es manchmal ein bisschen abstrus ist, was da gesagt wird. Aber auch, dass man sicherlich mit den D3 und Omega-3, das haben wir heute ganz klar nochmals gehört, auch Vitamin A, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen sollte und auch schauen sollte, wie Ihre Pegel sind, einstellen, also messen, nehmen, messen, dann wissen Sie, was Sache ist, und dann funktioniert auch alles wunderbar. Ein starkes Immunsystem, das ist nämlich das, was wir Ihnen wünschen. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.